Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Marketing-Erfolg steigern durch klare Positionierung und kreatives Branding. Heute eine neue Folge, habe ich einen ganz besonderen Interviewgast hier am Start, zwar nicht live bei mir im Studio, aber per Telefon dazugeschaltet aus dem tiefsten Bayern, aus Weißenburg, den lieben Steve Kröger. Hallo Steve, grüße dich.
Jo, moin Thomas, ich grüße dich und ein Hallo an alle Zuhörer.
Ja Steve, es ist schön, dass du hier bist. Wir sprechen heute über das Thema Personal Branding und ich habe das mal so formuliert, vom Bergsteiger zur erfolgreichen Personal Brand. Wir zwei, wir kennen uns ja schon länger, beziehungsweise, was heißt länger, so knapp 5 Jahre ist es, als wir das erste Mal miteinander Kontakt hatten, aber wir haben uns noch nie persönlich getroffen. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir uns am 21. November in Weißenburg erstmal persönlich kennenlernen auf dem UC Unternehmerkongress. Da hattest du mich ja als Speaker eingeladen. Da freue ich mich übrigens schon sehr drauf.
Ja, also vor allen Dingen, das ist ja genauso wie du sagst, wir hantieren hier schon 5 Jahre lang miteinander rum und deswegen, ich bin ganz gespannt, dich mal live zu erkennen. Ich hoffe, das gute Bild von dir wird noch schöner. Ne? Man ist ja manchmal überrascht dann. Ne?
Ja, das ist ein Traum. Wenn ich komme, dann geht die Sonne auf, Steve. Du wirst dich wundern. Nein, Spaß beiseite. Ich freue mich natürlich auch riesig, dass wir uns da persönlich kennenlernen. Ja, aber jetzt heute erstmal bist du zu Gast bei mir im Podcast. Ich weiß auch ehrlich gar nicht so richtig, wie ich dich eigentlich vorstellen soll. Du bist Unternehmer, Speaker, Trainer, Autor. Du hast die UC Unternehmer Community gegründet und vieles mehr. Ich würde einfach sagen, die Zuschauer bzw. die Zuhörer, die wissen das. Es gibt bei uns immer so 4 Fragen zur Vorstellung von den Interviewpartners. Das ist die Wer-Was-Wunsch-Wow-Methode. Das heißt, du stellst dich einmal kurz vor, gerne persönlich, wer bist du, was machst du eigentlich beruflich, beziehungsweise wo siehst du deine Position, was ist dein größter Wunsch an die Zukunft und wow, was ist das Krasseste, was du in deinem Leben eigentlich jemals gemacht hast?
Okay. Ja, also in der Seele bin ich Unternehmercoach, das schon seit über 10 Jahren. Lebe mit meiner Familie in Weißenburg, habe einen 5-jährigen Sohn, eine 4-jährige Tochter und gemeinsam mit meiner Frau Maike habe ich im Januar 2019 die UC Unternehmer Community gegründet. Und was wir machen, im Kern begleiten wir selbstständige Unternehmer auf dem Weg zu ihren Zielen und setzen da an der Persönlichkeitsentwicklung an, denn wir glauben daran, dass wenn sich die Unternehmerpersönlichkeit weiterentwickelt, entwickelt sich auch dein Unternehmen weiter. Und dafür bieten wir in der UC Unternehmer Community halt viele Module, viele Bootcamps und Coachings mit unserem ganz eigenen Konzept. Das ist das, was wir seit 2 Jahren sehr, sehr im Fokus haben. Und gerade auch jetzt ist das sehr, sehr brennend, das Thema, weil jetzt ist ja für alle Selbstständigen und für alle Unternehmer eine sehr, sehr herausfordernde Zeit, wo es auch gar nicht mal so um Gewinnmaximierung und Wachstum und Erfolg geht, sondern wir merken, spüren gerade jetzt in der unternehmerischen Gesellschaft, sage ich mal, es gibt viele Arbeiten am Überleben und mit der UC Unternehmer Community wollen wir den großen Fragen, um die es im Moment geht, gerade mit der aktuellen Herausforderung, wir wollen Antworten liefern. Das ist das, was wir tun. Mein Wunsch für die Zukunft, hättest du es jetzt beruflich gerne oder privat, Thomas?
Sowohl als auch.
Also das ist, ich finde das eine sehr, gerade zum jetzigen Zeitpunkt mit all Covid-19 und so, eine sehr herausfordernde Frage, und ich möchte die auch gar nicht platt beantworten, sondern gerade in den letzten Tagen saß ich bei mir im Büro und mit meiner Frau zu Hause und so und schaue so unsere Kinder an. Und da ist uns so klar geworden, dass das, was uns eigentlich ausmacht, das Reisen und das neue Länder entdecken und auch uns selber entdecken, indem wir in andere Kulturen reingehen, dass das ja im Moment alles gar nicht so möglich ist. Und im Moment sehen wir auch gar nicht so den Zeitpunkt, wo das wieder möglich sein wird. Und basierend auf dieser momentanen Situation würde ich gerne halt auch in der Tiefe diese Frage beantworten wollen, was ist mein Wunsch für die Zukunft? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wünsche mir jetzt im nächsten Schritt erstmal, dass ich und meine Frau und wir als Familie und auch wir als Community einen Weg finden, mit der momentanen Herausforderung gesund umgehen zu können, wo die frei ist von Angst, die frei ist von Sorge, die für alle wieder eine Perspektive bietet. Also ich wünsche mir da eigentlich einen guten, fruchtbaren Zustand im Umgang mit der jetzigen Situation.
Ich glaube, das ist irgendwo auch gerade dieses Selbstverständnis, was man ja vorher überhaupt nicht mehr wertgeschätzt hat, rückt plötzlich wieder in den Vordergrund und diese Normalität wieder zu gelangen, ne, oder wieder dahin zu kommen, ist ja eigentlich schon, wie du sagst, der erste Schritt, um überhaupt dann weiterzudenken, ne?
Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also mich hat das so gerade, du erwischst mich jetzt gerade an so einem Tag, wo ich seit 3 Tagen, ist das nochmal in einer anderen Tiefe bei mir angekommen. Ne? Also da ist es mir nochmal wesentlich bewusster geworden, wo wir gerade stecken. Also seit März sind wir auch dabei, unsere Mitglieder von der UC Unternehmer Community und auch andere Leute, die noch nicht Mitglied sind, wir wollen viel liefern, um mit der jetzigen Situation klarzukommen. Aber mir ist vor 3 Tagen echt nochmal klar geworden, ist schon eine heftige Situation, in der wir da alle sind. Ne? Und viele Unternehmen sind am Struggeln so. Also spannende Frage. Und ich glaube, dass so dieses, wie soll ich sagen, dieses Denken in Visionen, dass ich sehe das nicht, dass das im Moment so der richtige Approach ist. So. Ja. Ich glaube, viel wichtiger ist, wie überlebe ich jetzt die nächsten 3 Monate und was passiert im Januar, Februar nächsten Jahres? So. Ja. Da beschäftigen sich sehr, sehr viele
Menschen. Die Planungen sind wesentlich kürzer geworden. Ne? Der Zeithorizont hat sich extremst verringert, was das angeht. Ne? Ja.
Korrekt.
Das ist mir auch aufgefallen. Ja. Ne? Kann ich so teilen, den Wunsch.
Ja, ich meine, du hast ja auch mit deinen Kunden und so, das wird ja auch nicht anders sein. Wir haben ja, ja. So, die Wow-Frage, das Krasseste, was du in deinem Leben gemacht hast.
Genau.
Naja, also krass identifiziere ich jetzt erstmal als etwas, was außerhalb der jeweiligen Komfortzone lag oder der momentanen Komfortzone lag. Wir kommen da gleich mit Sicherheit drauf noch zu sprechen, aber um das vielleicht mal einzuläuten, für mich war eine der prägendsten Lebensphasen die Zeit von 2007 bis 2014. Da war ich zwischen 30 und 37 Jahre alt. Da habe ich für mich als Hamburger Jung, ich komme ja ursprünglich aus Hamburg vom flachen Land, da hatte ich mich entschieden, einen Kindheitstraum zu realisieren. Und da habe ich damals dann zu mir gesagt, so, ich war zwar noch nie auf dem Berg, aber ich besteige jetzt die höchsten Berge aller Kontinente. Ohne zu wissen, worauf ich mich da eigentlich einlasse. Und diese Phase mit allen Up und vor allen Dingen Downs, geprägt von vielen Downs, das ist eigentlich das zurückblickend das Krasseste, was ich so gemacht habe, weil es auch mich am meisten oder am nachhaltigsten zu dem gemacht hat, zu dem, was heute da ist.
Ich bin fast sicher gewesen, dass du genau diese Geschichte erwähnst oder diesen Punkt erwähnst bei deiner Wow-Story, denn diese Geschichte hat mich auch so ein bisschen inspiriert, weil knapp vor 5 Jahren, wie gesagt, das war einer der ersten Kontakte, habe ich dein Buch in den Händen gehalten. Ich weiß noch ganz genau, als ich mit meiner Frau auf Gran Canaria am Strand lag, haben wir gemeinsam dieses Buch hier, The Seven Summits, gelesen von dir. Und ich konnte gar nicht aufhören. Ja, ich glaube, ich habe das innerhalb von 2 Tagen durchgelesen, weil ich einfach die ganze Zeit das so spannend fand. Und meine Frau dann sogar noch gesagt hat, sag mal, was machst du denn? Du liegst die ganze Zeit nur am Strand und liest dieses blöde Buch, bis ich ihr dann so ein bisschen was davon erzählt habe. Und danach lag sie die ganze Zeit am Strand und hat das Buch gelesen. Wir konnten uns auch richtig gut austauschen darüber. Und das hat mich bis heute sozusagen begleitet. Und deswegen bin ich das umso schöner, dass wir da eine stärkere Verbindung jetzt in den letzten 5 Jahren gekriegt haben. Und das ist eine mega spannende Geschichte. Deswegen, ganz ehrlich, erzähl uns doch ein bisschen mehr von dieser Geschichte, bevor wir jetzt eigentlich in die eigentlichen Interviewfragen eintauchen.
Ja, also erstmal schön zu hören, dass ich schön mit deiner Frau und dem Buch, wusste ich nicht. Ja, also zu der Geschichte, also das ist, warum das so prägend war für mich, ist einfach, um ein paar Fakten zu nennen, also die Seven Summits sind die höchsten Berge aller Kontinente. Ich hatte keine Ahnung von Bergsteigen, war auch noch nie in den Alpen oder hatte noch nicht mal Wanderschuhe, war auch nie länger als 3 Stunden wandern. Ich hatte aber immer von meinem geistigen Auge, dass ich irgendwann mal Berge besteigen werde. So, und mit 30 war das dann soweit. Und was ich in dem Moment nicht wusste, war, dass mich dieser nette Trip über 7 Jahre, dass mich das 250.000 Euro kosten wird, also die ich dann privat bezahlen, das wusste ich nicht, hat sich aber dann so ergeben, weil ich immer gemerkt habe, so jede Expedition kostet richtig viel Geld und das ganze Equipment wird ja immer irgendwie aufwendiger, weil hinterher brauchst du auch Equipment, wo du in so einem Umfeld von minus 60 Grad auch irgendwie noch überlebst und so, das heißt, eine warme Jacke wäre schon ganz geil und warme Socken und so, also das ganze Equipment wird immer aufwendiger, so, und diese 250.000 Euro, die hatte ich ja nicht. Deswegen waren 7 Jahre lang, war es für mich auch wirklich so ein finanzieller Kampf, eine finanzielle Herausforderung. So, ich habe das dann letztendlich finanziert über meine Coachings und über meine Vorträge. Aber ich musste das zwischendurch immer mal irgendwie zwischenfinanzieren. Privat irgendwo Geld leihen, über Banken musste ich mir gewisse Sachen vorfinanzieren lassen und so. Und das war nicht immer frei von Anstrengung.
Okay.
Das heißt, dass mal unabhängig von dem Bergsteigen, was als solches ja schon eine Herausforderung war, gerade als Hamburger, der ja eigentlich gar keine Ahnung hatte vom Bergsteigen, aber das ganze Projekt als solches am Leben zu halten mit der Finanzierung und dann der Umgang mit der Angst und der Umgang damit, dass ich das vielleicht alles gar nicht, die Rechnung nicht finanzieren kann und so. Das ist eigentlich das, was mich geprägt hat. Weil Bergsteigen als solches, okay, so, ne? Das ist dann irgendwie, weißt du dann, wie du Leistung abrufst am Berg, wenn die Luft dünn wird und so, das kann man mal machen. Aber das ganze Setting drumherum, das ist so ein bisschen wie die Situation jetzt in der Gesellschaft, ne? Mhm. Du kannst dann Unternehmen führen, so, und hast Ahnung davon, wie du Mitarbeiter führst, die richtigen Mitarbeiter anziehst und hast auch irgendwie ein geiles Produkt, womit du der Gesellschaft irgendwie hilfst und so. Jetzt kommt aber so ein Kniekehlenschlag irgendwie mit Covid-19 irgendwie um die Ecke. Jetzt musst du damit aber auch nochmal umgehen. So, das heißt, auch so ein Bergsteigen-Expedition ist mehrdimensional. Finanzierung war immer ein großes Thema. Und würde ich so ein Projekt jetzt nochmal angehen, würde ich es anders machen. Ich würde anders auf eine Finanzierung schauen, als dass ich es damals gemacht habe.
Wusstest du denn?
Aber ich muss das
wusstest du das
sagen,
vorher? Wusstest du das vorher? Also wusstest du vorher, dass diese Themen sind, die dich irgendwo dann beschäftigen werden? Oder?
Nee, ich wusste nicht. Nee, ich wusste nicht,
dass wolltest Geld einfach auf den Berg.
Ja, ich wollte einfach auf den Berg und habe mich angemeldet. Q-Expedition. Yeah. So. Ja, und dann kommt halt meine Rechnung mal hier 40.000 Euro, da nochmal 10.000 Euro, hier nochmal 5.000 Euro Equipment und dann läppert sich das alles zusammen. So, ich habe das ja total blauäugig gemacht. Rückblickend hätte ich vielleicht gewusst, was alles auf mich zukommt. Dann hätte ich vielleicht über die Ratio, hätte ich vielleicht wahrgenommen, dass ich da im Moment gar keine Lösung für habe für eine Finanzierung und dann hätte ich das vielleicht gar nicht gemacht. Das war der Vorteil, ne? Okay. Ich habe mich erst entschieden, das zu tun und habe dann auf dem Weg geguckt, was es überhaupt bedeutet, um das realisieren zu können. Ist im Übrigen auch, taucht das auch häufig in meiner Arbeit vor, ne? Wenn Unternehmer und Selbstständige sich für ein Projekt entscheiden oder ihren Traum leben wollen, dann stellen sich viele Menschen zuerst die Frage, wie kann ich dieses Projekt, wie kann ich diesen Traum denn realisieren, sehen in dem Moment keine Antwort auf die Frage, wie sie es finanzieren sollen, wie sie die richtigen Leute dafür an Bord bekommen und wie überhaupt die Strategie ist. Und weil sie im Moment keine Antwort haben auf die Frage nach dem Wie, heißt es dann, ja okay, dann mache ich das halt doch nicht. So, ne? Das Vorgehen, was ich damals hatte, war erstmal die Frage, will ich das, ja oder nein? Ist mir das, was mir da permanent immer vom geistigen Auge erscheint, ist mir das so wichtig, dass ich das jetzt realisieren will, ja oder nein? Und für mich war klar, ja, ich will es. Und dann war mir klar, ich renne los. Und auf dem Weg ergaben sich dann die Antworten für die offenen Fragen. Also das ist das, was ich gelernt habe. Erstmal die Frage klären, ob. Und wenn ja, dann wie.
Okay, also der Purpose spielt eine ganz, ganz große Rolle, was ja auch auf dem Unternehmersein immer wichtiger wird, zu hinterfragen, ne? Gibt das auf der einen Seite Sinn, vor allem Sinn für mich selbst, ne? Und dann findet sich schon irgendwie eine Lösung, wie man das Ganze letztendlich umsetzen kann, ne?
Ja, gerade weil wenn der Purpose geklärt ist und du kommst in herausfordernden Zeiten, du bist aber voll in deinem Purpose drin, nur dann kannst du ja auch die Energie aufbringen, um die Herausforderung zu meistern.
Das ist richtig.
Wenn du irgendetwas tust, wo du nicht in deinem Purpose drin bist und es kommt Gegenwind, Ja, und das Leben bietet ja häufig Gegenwind. Und du bist nicht in deinem Purpose, sondern ist es ja total schwer, die Energie aufzubringen, die notwendig ist, um diesen Herausforderungen standzuhalten.
Das stimmt, das stimmt. Kann ich genauso zustimmen, letztendlich sehe ich ähnlich wie du. Jetzt geht es ja um das Thema Personal Branding hier. Wie wird man jetzt durch so eine Geschichte zu einer richtig erfolgreichen Personal Brand? War das von Anfang an geplant oder hat sich das ergeben? Wie baut man sowas auf oder wie hast du das aufgebaut?
Also, wie soll ich sagen? Also es war, als ich dieses Projekt begonnen habe, war gar nicht die Idee da jetzt eine Brand draus zu machen.
Okay.
Das hat sich anteilig so ergeben, aber zurückblickend muss ich sagen, ich habe einfach vieles intuitiv richtig gemacht und habe viele Weichen gestellt, dass daraus eine Brand werden konnte und sich daraus entwickelt wurde. Also was ich damals, ich habe Sachen gemacht, die vielleicht nicht ganz so üblich waren, aber als ich mich entschieden habe, den ersten Berg zu besteigen, damals den Kilimanjaro, jedes Jahr ist ja der höchste Berg von Afrika, den besteigen ja ganz, ganz viele so, das ist ja bergsteigerisch. Das Schöne am Kilimanjaro ist, dass es bergsteigerisch technisch in Anführungsstrichen leicht ist. Die Herausforderung ist dort die Höhe, aber es besteht eine gute Chance, dass man da hochkommt. Aber für mich war es auch der Einstiegsberg und ich habe damals schon gleich, das erste, was ich gemacht habe, ich bin zu einer Presseagentur gegangen und habe gesagt, ich bin Hamburger, ich bin Personal Trainer, ich begleite Unternehmer auf der sportlichen Ebene, so habe ich das damals gemacht. Und ich nehme jetzt 3 meiner Klienten mit zum höchsten Berg von Afrika. Und ich glaube, dass das irgendwie spannend ist. Mhm. Und danach will ich die höchsten Berge aller Kontinente besteigen. Das fanden viele PR-Agenturen einfach mal total stinkend langweilig, weil ich habe ja noch nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht.
Es war nur die Idee. Passiert. Nur die Idee letztendlich. Ja, war nur die
Idee. Aber irgendwie war das mein Impuls, ich muss jetzt mit PR-Agenturen sprechen. So, aber irgendwann hat sich dann jemand erbarmt, das war so ein PR-Freelancer, und der hat gesagt, na, dann arbeite ich mit dir zusammen und dann gucken wir mal, was geht. Und dann hat er damals auch schon Sponsoring-Verträge irgendwie an Land geholt, so, zum Zeitpunkt, wo eigentlich noch gar nichts stand.
Okay.
Und so fing das an, halt irgendwie in die Sichtbarkeit zu gelangen. Aber im Kern, und hier ist die Kernaussage, was ich von Anfang an gemacht habe, ist, ich habe meine Community, im Kern war es immer Facebook, auch schon damals, ich habe meine Community immer mitgenommen auf diese Reise.
Also von Anfang an?
Von Anfang an. Das heißt, ich bin nicht hingegangen, habe ein erfolgreiches Projekt realisiert und dann über den erfolgreichen Abschluss dieses Projektes berichtet. Also so nicht, was ja eher üblich ist, sondern ich habe von Anfang an gesagt, hier ist die Idee, ich will das machen die nächsten 7 Jahre und habe die einfach von Anfang an mitgenommen. Die Herausforderung war, dass natürlich ich gleich von Anfang an auch so einiges an Gegenwind bekommen habe, weil ich dachte, was will der Spinner denn? Na, noch nichts gemacht und macht hier so einen auf Welle so. Ja. Das ging auch 3 Jahre. Aber nachdem ich den höchsten Berg von Afrika, den höchsten Berg von Europa im Kaukasus, in Russland, den Elbrus und den höchsten Berg von Südamerika, den Aconcagua in Argentinien bestiegen habe, kam dann auch der letzte Kritiker und sagte, vielleicht meint das ja doch ernst.
Okay, man hat sie einfach nicht abgenommen, dass du das durchziehst, oder was war der?
Ja, genau. Die haben gesagt, das ist ein Spinner so und viele fanden das natürlich auch spannend, weil, und hier nochmal zum Thema Personal Branding, also mein Learning ist, was wollen Menschen? Menschen wollen mit auf die Reise genommen werden und Menschen wollen andere Menschen, wenn das Potenzial des Scheiterns vorhanden ist.
Wollen die das sehen, ne?
Dann ist, bitte?
Dann wollen die das sehen.
Ja, dann wollen die das sehen, weil was passiert denn psychologisch? Warum folgen die in meinem Fall jetzt ein Hamburger, der Berge rennen will? Warum sind die dem gefolgt? Naja, um das mal ganz platt auszudrücken und ganz dramatisch auszudrücken, die wollten halt sehen, ob der Typ lebend wiederkommt.
Okay.
Ne, also meine Erfahrung ist die, sobald eine Geschichte, eine Story die Chance hat zu scheitern, ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit, um Leute mitzunehmen auf eine Reise und um auf sich aufmerksam zu machen.
Und diese Frage letztendlich, ob der Typ da lebend wiederkommt, das ist ja gar nicht mal so weit hergeholt, ne? Also,
nee.
Das ist berechtigt.
Nee, wirklich nicht. Nee. Ja, berechtigte Frage.
Ja. Ja. Ja, das ist wirklich, wirklich krass. Aber interessant ist natürlich auch, wie du das Ganze angegangen bist, einfach zu sagen, okay, gut, ich schnapp mir jetzt hier eine PR-Agentur beziehungsweise einen PR-Freelancer und starte da einfach mal mit dem Storytelling, ne, und nehme da letztendlich meine Community mit auf diese Reise. Und was ja ganz spannend ist, ist ja auch immer, was zieht man da raus, ne, aus so einer Geschichte? Und diese Parallelen, also wenn man dieses Buch ja auch liest, und diese Parallelen zwischen dem Bergsteigen und dem Unternehmersein oder dem Unternehmen gründen, ja, das ist ja Wahnsinn, wie viele Parallelen da stattfinden. Mhm. Ja, du weißt ja selber, ich beschäftige mich ja extremst mit dem Thema Unternehmensgründung, habe ja da ganz, ganz viel im Repertoire und auch viele Gründer mit begleitet. Und diese Parallelen, die kommen mir immer wieder auf den Tisch und die sind immer wieder präsent, wo ich in meinen Beratungen auch immer merke, ach, da packst du mal wieder ein bisschen Steve Kröger raus und ziehst da diese Parallelen zum Bergsteigen. Ne? Also,
ja, das passt total. Also auch nochmal zu dem Thema Personal Brand. Warum es bei mir persönlich funktioniert hat und da ist, wo es heute ist, hatte den Hintergrund, weil durch das, was ich da in Anführungsstrichen vorgelebt habe, hatte das Ganze ja auch eine Botschaft und Mehrwert für meine Community. Mhm. Der Mehrwert war die Antwort auf die Frage, wie kann ich mit Leichtigkeit meine persönlichen Gipfel erreichen? Anders ausgedrückt, wie kann ich mit Leichtigkeit meine unternehmerischen Ziele erreichen? Yeah. Wie kann ich als Team unsere Unternehmensziele erreichen? Das heißt, es war von Anfang an auch immer so, es war mutmachend. Ich hatte immer irgendwie einen Transfer geliefert. Also wie gesagt, ich bin ja in der Seele Unternehmercoach. So, das heißt, ja, mir war schon ganz klar, dass das, was ich da mache, es kann nicht nur darum gehen, einen Berg zu besteigen, sondern für mich war auch der Gipfel nebensächlich. Sicherlich wollte ich den Gipfel erreichen, aber eigentlich war er nebensächlich. Sondern was viel spannender für mich als Unternehmercoach war und als Mensch, wie muss ich mich als Persönlichkeit verändern, damit jemand, der von null anfängt beim Bergsteigen, damit der auf den Gipfel kommt. Wie muss ich mich als Persönlichkeit verändern? So, das heißt, die Übertragung, die ich da gebracht habe, war, wenn ich als Unternehmer zum Beispiel ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen möchte, was auch immer das für den Zuhörer dann bedeutet, dann ist die spannende Frage, die mich als Coach interessiert, wie musst du dich als Unternehmerpersönlichkeit verändern, damit du mit deinem Unternehmen oder deiner Selbstständigkeit auch genau dahin kommst, wo du hin möchtest. Mhm. Es ist ja diese innerliche Transformation, die einem Erfolg im Außen vorausgeht. Und was genau passiert da? Und das kannst du hervorragend, und mir ist es dann halt irgendwie so, was bei mir halt funktioniert hat, ich konnte das halt gut vorleben durch dieses Bergsteigen. Ne? Deswegen heißt ja mein Buch auch, das, was du gelesen hast, die Seven Summit Strategie, und der Untertitel mit Leichtigkeit persönliche Gipfel erreichen. Und das ist ja genau der Ausdruck dieser Metapher und des Mehrwertes für denjenigen, der dieser Geschichte damals gefolgt ist.
Okay. Aber wenn du jetzt über Leichtigkeit sprichst, also so leicht war es ja nicht, irgendwie da entsprechend nach oben zu kommen. Es war ja sehr herausfordernd.
Nein, das ist vollkommen richtig. Es war das Bergsteigen als solches, dann, wenn du dann an deine körperlichen und mentalen und emotionalen Grenzen gehst, da ist jetzt leicht vielleicht nicht der passende Begriff. Und finanziell war es auch nicht leicht. Also es gab viele Downs in diesen 7 Jahren, mit denen ich umgehen musste. Ich meine mit Leichtigkeit in diesem Zusammenhang eher eine Grundhaltung,
okay,
mit der ich ein Projekt realisiere, egal ob im Sport oder eben auch
also Mindset. Als
Unternehmer. Ja, genau. Darum geht es. Es geht um die Haltung, es geht um das Mindset, dass ich mit einer inneren Gelassenheit versuche, mich all dem zu stellen, was mir das Leben gerade vor die Füße wirft.
Okay.
Und mit Leichtigkeit meine ich auch die Fähigkeit, dass all das, was passiert, auf meinem Weg zu einem erfolgreichen Unternehmer oder auf meinem Weg zu meinem persönlichen Gipfel, was auch immer das ist für den Zuhörer, dass ich darauf vertraue, dass das Leben es immer gut mit mir meint. So, bedeutet, egal vor welcher Herausforderung ich gerade stehe, so wie jetzt auch, jetzt mit Covid-19, Ich beschäftige mich tagtäglich mit der Frage, was will mir das Leben denn im Moment gerade sagen?
Okay.
Was will mir das Leben im Moment mit dieser Stretch-Situation im Moment sagen? Und ich glaube da an Botschaften und ich glaube auch daran, dass genau das passieren, dass in dem Leben eines Unternehmers genau das passiert, was gerade ansteht und wo man hingucken sollte. Und ich meine mit Leichtigkeit dieses Urvertrauen, dass all das, was passiert, richtig ist und dass es unterm Strich das Leben gut mit einem meint.
Okay. Und das ist, ja klar, das ist eine Haltungsfrage letztendlich, die man persönlich hat. Ich habe mich auch vor kurzem mit jemandem drüber unterhalten, natürlich auch mal wieder über die Situation, die wir aktuell haben hier mit Covid-19. Und dann ging es letztendlich darum, ja, wie geht man am besten damit um und hier und da ist alles doof und alles nicht so toll. Und da hat er einen Satz gesagt und das fand ich sehr, sehr spannend und sehr interessant. Hat er gesagt, Thomas, pass auf, du kannst die Umwelt und das, was da passiert, das kannst du nicht beeinflussen. Aber was du beeinflussen kannst, ist, wie du persönlich damit umgehst. Ne? Mhm. Und das ist ja letztendlich genau so ein bisschen der Hintergrund und auch letztendlich, wie du ja auch sagst, das ist die Haltung, um eine gewisse Leichtigkeit auch in solchen Zeiten überhaupt zu behalten. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass man gerade in solchen Zeiten Leichtigkeit behält, weil sonst wird man ja total irre. Und das ist, glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann. Weil wenn die Angst und dieses ganze Negative sich da irgendwie überhäuft, ich glaube, dann ist man irgendwo so ein bisschen gelähmt und auch machtlos.
Na? Ja, ja, total. Ne? Also genau. Also wenn man dann in so eine Staffel kommt, dann ist auch irgendwie niemand mitgeholfen.
Ja. Charles Darwin hat es doch damals auch schon gesagt, Survival of the Fittest. Ne? Nur wer sich den wandelnden Umweltbedingungen flexibel anpassen kann, wird überleben. Mhm. Und eigentlich, genau in so einer Situation sind wir doch eigentlich gerade, oder? Also.
Ja, total. Also jetzt, also schau, wenn jetzt Geschäftsmodelle irgendwie es nicht schaffen zu überleben, dann ist Covid-19 auch irgendwie nur, Covid-19 bringt ja nur das ans Tageslicht, was so oder so passiert wäre. Ja. Jetzt kommt Covid-19 und wie soll ich sagen, zieht Sachen, die sonst in der Zukunft gelegen haben, jetzt ein bisschen weiter nach vorne und hält Unternehmern einfach auch ganz klar vor, pass auf, dein Geschäftsmodell ist momentan nicht tragfähig. Ja. Das wäre dir nicht aufgefallen, wenn Covid-19 jetzt nicht gekommen wäre, dann wäre es dir vielleicht in 2 Jahren aufgefallen. Das heißt, die Chance, die da jetzt drinsteckt, und das ist genau diese Haltung, die ich versuche zu beschreiben, die Chance, die da jetzt drinsteckt, ist wirklich zu hinterfragen, ist das Geschäftsmodell, auf dem ich im Moment gesetzt habe, die letzten Jahre, noch das Geschäftsmodell, auf das ich die nächsten Jahre setzen möchte.
Ja, und es treibt oder, einen auch an, ne? Dinge zu hinterfragen und gegebenenfalls halt Dinge anzupassen und zu verändern. Ja.
Genau.
Wenn wir jetzt nochmal zurück auf den Berg gehen, ja, gemeinsam. Ich will nochmal auf diesen Punkt Leichtigkeit nochmal so ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Was war denn so die heftigste Situation, wo du eben genau diese Leichtigkeit brauchtest und diese Haltung und dieses Mindset, um da überhaupt irgendwie Entscheidungen treffen zu können? Gab es da so eine Situation irgendwo mal, wo du sagst so, oh, ey, das war eine Stelle, wo ich mir gesagt habe so, oh, ist das schwierig mit Leichtigkeit?
Na, ich habe natürlich viele prägende Situationen in den Bergen, wo ich auch irgendwie ganz klar so an meine Grenzen gekommen bin, denn ich habe so bei diesem ganzen Projekt, Seven Summit, habe ich so ich kann das so in 3 große Learnings verpacken. Das erste Learning war, ich habe für mich lernen dürfen, was ich imstande bin zu leisten, ne? Also auch Dinge, von denen ich vorher nicht wusste, dass ich sie leisten kann, auch gerade so auf der körperlichen, mentalen und emotionalen Ebene. Das zweite, was ich gelernt habe, ist, ich habe ganz klar meine Grenzen gespürt. Ich habe, dieses Projekt hat mir vor Augen gehalten, was ich nicht kann. Und dieses Projekt hat mich gelehrt, meine Grenzen zu erkennen, wahrzunehmen. Und ich habe dann auch einen Weg gefunden, die anzunehmen, meine Grenzen, also was kann ich nicht. So. Und das Dritte, was mich dieses Projekt gelehrt hat, war, was genau will ich in meinem Leben, beziehungsweise was genau will ich in meinem Leben nicht. Also hier auch die Purpose-Frage bezogen auf mein persönliches Leben und damit bezogen auch auf mein unternehmerisches Agieren. So. Und das sind so die 3 großen Learnings. Wie komme ich auf? Das sind ja alles sehr, sehr große Fragen.
Ja, klar.
Aber warum hat jetzt dieses Projekt für mich, wieso hat mir dieses Projekt dabei geholfen, Antworten auf diese Fragen zu finden? Das waren immer Momente, wo ich für mich in meiner Welt, in meiner Wahrnehmungswelt, wirklich auch so, wie soll ich sagen, so, also ich war in Situationen, wo ich im Nachhinein froh war, dass ich da lebend zurückgekommen bin. Und ich wusste, dass so etwas irgendwie nicht nochmal passieren sollte, weil das einfach auch irgendwann mal richtig gefährlich werden. So. Und ich glaube, einen Moment, da war ich in einer Situation, da musste ich über so einen schmalen Grat. Das Wetter war halt irgendwie extrem ungemütlich, heißt sehr, sehr windig, der Grat war schmal und so. Da musste ich irgendwie gucken, dass ich die Balance auch halte und da auch nicht an die falsche Stelle trete und so.
Auf welchen Berg war das?
Das war im Kaukasus in Russland. So, und jetzt passierte Folgendes. Ich war in diesem Moment erstmal voller Angst. Das war ein Moment, wo ich keine Leichtigkeit hatte, sondern ich war voller Angst, habe das auch selber gemerkt. Und Angst ist kein guter Begleiter, auch nicht im unternehmerischen Alltag. Angst ist auch nichts Gutes, um eine Entscheidung zu treffen. Aber ich war in dem Moment voller Angst. Und dann kam ich an eine Stelle, wo ich mich sicher fühlte. So, dann war die Gefahr irgendwie gebannt für mich so in meiner Wahrnehmung, fühlte mich sicher. Und jetzt wich die Angst aus meinem Kopf. Und dann war die große Frage, welcher Gedanke kommt als allererstes in den Kopf, wenn die Angst weicht und wieder Platz macht für einen normalen Gedanken? Mhm. Und bei mir war es der Gedanke an meine Familie, an meine Mutter, an meinen Bruder. Und allein der Tatsache geschuldet, dass der erste Gedanke meine Familie ist, nachdem die Lebensangst, Todesangst da irgendwie für mich gefühlt da war, der erste Gedanke die Familie ist, habe ich das für mich so genommen und so interpretiert, dass das war für mich eine Antwort auf die Frage, ey, was zählt denn jetzt neben all dem Strugglen als Unternehmer und meinetwegen auch neben finanziellen Sorgen, was ist denn jetzt wirklich zentral im Leben? Und durch diesen Move kam für mich auf jeden Fall diese Antwort da rein. Und weil ich dann auf einmal für mich persönlich diese Klarheit gewonnen habe, was eigentlich neben dem alltäglichen Struggle wirklich zählt, nämlich die Familie dann in diesem Fall, ist es mir gelungen, die Sorgen, die ich manchmal als Unternehmer habe, und dieses Wachliegen, was ich manchmal so als Unternehmer habe, wenn ich mir Gedanken über mein Unternehmen mache, wenn man das in einen größeren Kontext setzt, dann werden vielleicht Probleme auch einfach kleiner, von denen man vielleicht im Moment denkt, dass sie sehr, sehr groß sind.
Ja, das stimmt. Das ist richtig. Man macht sich oft auch viele, viele Sorgen unberechtigt und ungerechtfertigt, gerade wenn man sie eben in einem größeren Kontext betrachtet. Ne?
Ja, das stimmt. Ja, okay. Und ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die für Unternehmer mit zentral sind. Denn wenn ich als Unternehmer, sag ich mal, bildlich gesprochen, mich in meinem Hamsterrad befinde, mir dann Sorgen mache, dann aus einer Angst heraus, aus dem Sorgenmach heraus noch schneller laufe in meinem Hamsterrad, dann auf einmal 10, 12 Stunden, 14 Stunden am Tag arbeite, dann auf einmal auf dem Samstag und wenn ich Sonntag dann zu Hause bin, dann habe ich immer noch einen Laptop auf dem Oberschenkel, weil ich glaube, dass ein Mehr an Arbeit dann auch meine momentane Situation, dass dann die Lösung für mein Problem ist, dann möchte ich dem Hörer zurufen, wenn er sich wiedererkennt in dieser Situation. Manchmal ist es als Unternehmer gut zu erkennen, dass man gerade hastet, durch den Alltag hastet und gerade dann einen Schritt zurück macht oder noch nicht mal zurück macht, aber mal stehen bleibt, durchatmet und versucht, aus der Vogelperspektive von oben auf sein eigenes Tun oder sein Unternehmen zu richten, zu schauen und sich die Frage zu stellen, was mache ich hier eigentlich gerade und ist das wirklich zielführend? Und dann wird man feststellen, dass man, wenn man die Angst ablegen kann und mit ein bisschen mehr Leichtigkeit auf das Unternehmen schaut, dass man dann anfängt, die richtigen strategischen Entscheidungen zu treffen. Ja. Und nicht einfach nur in so einen Aktionismus verfällt.
Ja, definitiv. Lass uns mal wieder so ein bisschen den Schwenk finden zum Personal Branding. Jetzt bist du da durch diese 7 Jahre gerauscht und wurdest letztendlich immer berühmter. Hast ja auch einen gewissen Fame dadurch erlangt. Wie hat sich das jetzt auf dein Business irgendwie bezogen? Also hast du gemerkt, okay, umso bekannter ich werde, umso größer meine Community wird, umso mehr Geld verdiene ich, umso erfolgreicher bin ich? Oder wie schlägst du da so eine Verbindung zwischen den zwei Bereichen?
Ja, also ich sag mal, eine Kernbotschaft vorab, bezogen auf meine Erfahrung. Fame ist nicht gleichzusetzen mit Geld verdienen. Denn es gibt ganz, ganz viele Leute, die haben hohen Bekanntheitsgrad, aber keine Kohle.
Ja.
So, und jetzt gibt's aber Leute, die haben richtig Kohle, aber gar kein Fame. Mhm. Also, was ich damit sagen will, ist, nur weil ich Fame habe, bedeutet das nicht zwangsweise, dass ich Geld verdiene. Und nur weil ich Geld verdiene, bedeutet das nicht, dass ich Fame habe.
Ja.
Aber man kann beides miteinander kombinieren. Ich glaube, mein Learning ist, man muss sich als Unternehmer irgendwie die Frage stellen, was will ich? Ne? Wenn will ich Fame und Geld verdienen? Okay, kann man machen. Ne? Will ich Geld verdienen? Ich brauche den Fame aber nicht. Gibt ja viele Unternehmer, die sind sehr extrem erfolgreich, verdienen auch viel Geld, ja. Aber die kennt kein Mensch. Mhm. Ne? Dann ist das eine bewusste Entscheidung. Also die Frage ist, als Unternehmer, will ich Fame, will ich Geld verdienen oder will ich Fame und Geld? Bei mir war es immer, das, was ich gemacht habe, habe ich immer auch draußen gezeigt. So, das hat was damit zu tun, ich habe Spaß, in meiner Community zu interagieren und so. Das ist für mich ein wichtiger Lebenselixier. Bei mir, aber ich musste mit einer steigenden Sichtbarkeit, musste ich gleichzeitig irgendwie dafür sorgen, dass ich auch irgendwas abverkaufe. Mhm. Dieser Fame führte dazu, dass natürlich in meiner Community, die natürlich auch kontinuierlich irgendwie dadurch irgendwie gewachsen ist, ich hatte irgendwie das Vertrauen meiner Community. Und als ich dann anfing, meine Vorträge und meine Coachings da sichtbarer werden zu lassen und als die Community auch verstanden hat, was sie von mir bekommt und als sie auch verstanden hat, dass ich das, was ich anbiete, dass ich das auch vorlebe, waren die natürlich auch sehr interessiert daran, zu investieren in meine Coachings und in meine Seminare. Okay. Also da hat das Fame bei mir Trust aufgebaut, aber das reicht nicht aus, sondern ich musste denen ja auch immer noch irgendwas anbieten, was deren Leben besser macht. Und diese Kombination aus Bekanntheit, dadurch Trust aufbau, weil ich ja Mehrwert gegeben habe. Ich war ja nicht nur bekannt, sondern ich habe ja den Mehrwert gegeben. Ich war eine Inspiration für deren Leben. Plus das Anbieten von klaren Produkten, also in dem Fall meinen Coaching und meinen Seminaren, führte dazu, dass auf meinem Weg diese steigende Sichtbarkeit oder Fame, wie du es nennst, ich kombinieren konnte mit auch einem steigenden Umsatz.
Okay, jetzt, ich sag mal, wenn wir jetzt den einen oder anderen Hörer da draußen haben, der sich jetzt überlegt, so, ja, ich will auch eine Personal Brand werden, ja, ich will da auch irgendwo mehr Sichtbarkeit bekommen. Das heißt, also damit ist es nicht getan, sondern der sich letztendlich bewusst dazu entscheidet, wirklich als Unternehmer nicht nur im Hintergrund zu agieren, sondern wirklich eine Sichtbarkeit zu bekommen, eine Personal Brand zu werden, der muss auch gleichzeitig parallel dafür sorgen, zum einen, dass das, was er da letztendlich von sich gibt, auch irgendeinen zentralen Mehrwert hat für seine Community, für seine Zielgruppe, für seine Zielpersonen und vor allem, dass letztendlich er kaufbare Produkte hat, weil umsonst hat er Fame, so wie ich das richtig verstanden habe, oder Sichtbarkeit, aber die Zielgruppe oder die Community weiß gar nicht, was sie tun soll, was sie kaufen soll.
Genau. Ich habe darauf aufbauend auch nochmal, also auch jeder, der Fame will und der da daraus auch, sagen wir mal, ein unternehmerisches Ergebnis draus ziehen möchte, der darf sich einfach mal die Frage stellen, okay, auf welche Frage bin ich die Antwort? Mhm. Ja, auf welche Frage bin ich die Antwort? Also bei mir, in meiner Geschichte war es halt so, ich habe halt eine Antwort auf die Frage gegeben, wie kann ich mit Leichtigkeit meine Ziele erreichen? Mhm. Darauf habe ich eine Antwort gegeben und darauf gebe ich heute immer noch eine Antwort. Das zieht sich also durch in meinem Wirken. Aber jemand, der sagt, ich möchte meine Sichtbarkeit weiter steigern, hier der Zuruf, parallel sich auch einfach auch die Frage stellen, okay, auf welche Frage bin ich jetzt die Antwort? Ne? Das Zweite, was ich zurufen möchte zum Thema Fame und steigernde Sichtbarkeit ist, man muss sich im Vorfeld irgendwie auch die Frage stellen, will ich mit Kritik, mit Hatern umgehen? Und zwar im großen Stil. Ne? Also denn umso sichtbarer ich werde und ich erreiche meinetwegen 10 Leute und 9 davon sind so praktisch weiße Schafe und die jubeln mir zu und die sagen, ey, das ist doch total geil, was du da machst, Videos machst und so. Wenn 9 weiße Schafe losrennen, ist das 10. Schwarz. Und das 10. schwarze Schaf rennt halt durch die Gegend und postet bei Facebook öffentlich oder bei Instagram oder YouTube, egal wo, ruft irgendwo in den Orbit rein, hier, der hat sie nicht alle, der ist ein Spinner und der kann das nicht und der versucht es übers Ohr zu ziehen. Ne? So, wenn 9 weiße Schafe losrennen, rennt ein schwarzes los. So, das ist einfach so.
Also ne? nur wenn, weil man jetzt irgendwie eine gute Story hat oder irgendwie glaubt, dass was man da macht, das ist toll und hat einen tollen Mehrwert, was tatsächlich auch so ist, ist man nicht gleich Everybody's Darling.
Nee, also auf gar keinen Fall ist man dann Everybody's Darling. Ne? Hm.
Damit muss man umgehen. Und,
ja, das ist auf jeden Fall ein Thema. Ne? Ich habe ja heute auch einen anderen Umgang mit Kritik als zum Beispiel vor 10 Jahren. Als ich da angegriffen wurde, man sieht das zum Beispiel, wenn sich der Hörer die Mühe machen möchte, bei Amazon, bei meinem Buch, die 7-Summit-Strategie, sieht man da neben all den vielen positiven Kommentaren auch eine ganze Batterie an negativen Kommentaren, die aus der Ecke der Bergsteigerszene kommen.
Okay.
Die mich da öffentlich angreifen und sagen, der Krüger, der hat ja nicht alle, der Spinner, und schau doch mal lieber auf mich, Bergsteiger, schau doch mal, welche Berge ich alle bestiegen habe und so. Das ist dann so eine Selbstinszenierung, ausgerollt auf meiner Sichtbarkeit. Die alle haben noch nicht mal mein Buch gelesen und die alle verstehen auch gar nicht, was ich mache, explizite diese Bergsteiger. Aber was ich damit sagen will, vor 10 Jahren, das hat das ja in mir einen ganz anderen Schmerz verursacht als zum Beispiel heute. Ne? Weil ich die Mechanismen anders verstehe mittlerweile und weil ich mittlerweile innerlich auch nicht mehr der bin, der ich vor 10 Jahren war. Was ich damit sagen will, ist, dieser Umgang damit, wie gehe ich damit um, wenn mich jemand nicht so mag? Und wie gehe ich damit um, wenn mich jemand verkennt? Und wie gehe ich damit um, wenn mich jemand öffentlich in die Schienbein tritt? Das ist, it's part of the game. Ja, auf Being Fame oder eine Sichtbarkeit zu haben, so als part of the game, das gehört damit dazu, sich da auch weiterzuentwickeln.
Und sich da auch von ein bisschen so persönlich zu distanzieren, vor allem auch, ne? Und das nicht alles persönlich zu nehmen, wenn da irgendwelche negativen Kommentare kommen, ne? Wie sieht das aus generell? Na, wenn man jetzt sagt, okay, würdest du sagen, jeder Unternehmer sollte aus sich eine Personal Brand machen? Ist das strategisch sinnvoll, was die Kommunikation angeht, was das Business angeht? Oder würdest du da ganz klar differenzieren, wer das macht und wer das nicht machen sollte?
Also ich bin gar nicht so in der Situation, da jetzt irgendwie, soll ich mal sagen, die eine richtige Antwort geben zu können oder zu wollen. Ich aus meiner Wahrnehmung, bei meinem eigenen Wirken ist immer irgendwie nicht immer rausgegangen irgendwie mit meinem Gesicht, weil es aber auch in meiner Natur steckt, weil mir das leicht fällt, weil ich gerne irgendwie in der Sichtbarkeit bin, weil ich gerne eine Botschaft verbreite mit all den negativen Aspekten wie Hater oder so. Ich mache das einfach gerne. Ne? Aber ich glaube nicht, dass es notwendig ist, um ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie als Unternehmer spüre, es ist nicht so mein Ding und ich bin eher so der zweite Reihe-Typ und ich freue mich, wenn ich andere Leute groß machen kann und die dafür irgendwie das Gesicht einer Brand werden, so. Okay, cool. So, ne? Es muss nicht irgendwie zwingend der Unternehmer sein, damit eine Brand funktioniert, damit das Unternehmen als Brand funktioniert. Ich glaube, die Kernbotschaft ist, sich als Selbstständiger, als Unternehmer die Frage zu stellen, ey, okay, wo genau sehe ich mich da und wo genau ist da meine Rolle?
Ne? Ich glaube, es ist auch wirklich, habe ich da Bock drauf? Ne? Also Spaß, glaube ich, spielt da eine große Rolle auch, oder?
Ja, also total. Also weil, wenn du da keinen Spaß mit hast, irgendwie in die Öffentlichkeit zu treten und dich sichtbar werden zu lassen und dich angreifbar machen zu lassen, weil wer den Ball hat, wird angegriffen. So ist das halt mit der Sichtbarkeit. Mhm. Das kann sie nicht verhindern. Wenn du damit Spaß hast, cool, so, ne, dann lass uns was daraus machen. Wenn du aber merkst, ey, ist nicht so dein Turn, dann würde ich sehr, sehr kritisch rüberwerfen, ob das dann notwendig ist. Aber Kernbotschaft ist, ich halte es für nicht notwendig, dass jeder Unternehmer sein Gesicht vor die Kamera hält, nur dann, weil es notwendig ist, damit das Unternehmen erfolgreich ist. Ja,
sehe ich ähnlich, sehe ich auch so. Wenn man jetzt überlegt, sich dieses ganze Konstrukt von den ganzen Kommunikationsmaßnahmen mal parat zu halten, ja, es gibt ja so viele Maßnahmen, die es ermöglichen, Sichtbarkeit zu erlangen. Gibt es für das Personal Branding ganz spezielle Maßnahmen? Irgendwie, die mehr oder die wichtiger sind als andere Maßnahmen? Irgendwelche Kanäle, ja, also, die du sagst, okay, die musst du auf jeden Fall befeuern. Wenn du eine Personal Brand werden möchtest, dann darfst du nicht vergessen, diesen Kanal auf jeden Fall zu befeuern, weil ohne geht's nicht.
Ja, also mein Approach ist, es hängt von ein paar Faktoren ab. Ich sag mal, es ist immer eine Frage von Ressourcen. Schau, wenn ich unbegrenzte Ressourcen hätte, an Zeit, an Energie und auch an Geld, so, dann macht es wahrscheinlich Sinn, so viele Kanäle wie möglich zu nutzen. Ne? So als Beispiel, wenn du ein Team hast von 10, 20 Leuten oder man arbeitet mit einer Agentur wie euch zusammen und kann und will sich das leisten, dann macht es mit Sicherheit Sinn, möglichst breit rauszugehen, um damit ich noch mehr Leute sehen. So, das ist das Erste. Wenn die Ressourcen begrenzt sind, dann ist das schon die Frage, okay, mache ich mehrere Kanäle halbherzig und bin nur durchschnittlich gut oder fokussiere ich mich auf einen Kanal und bin richtig geil und bin neben all den ganzen anderen Leuten, die sich auch noch auf dem Kanal tummeln, einfach sichtbarer, weil ich diesen einen Kanal besonders gut beherrsche und dann eine besonders hohe Frequenz reingebe und einen besonders großen Mehrwert liefere. Mhm. Weil jeder weitere Kanal bedeutet natürlich auch nochmal eine individuelle Anpassung in der Kommunikation speziell in diesem Kanal. Das bedeutet natürlich wieder einen größeren Invest an Ressourcen, an Zeit, an Geld, an Gehirnschmalz, an Kreativität. Mhm. So, wenn die Ressourcen begrenzt sind, ist mein persönlicher, ich kann nur sagen, wie es bei mir war, ich möchte auch nicht allgemeingültig hier. Mein Fokus war immer Facebook. So, jetzt kann man natürlich die Frage aufmachen, ja gut, aber ist denn überhaupt die Zielgruppe bei Facebook? Denn überhaupt, wenn ich im B2B-Bereich bin, finde ich den überhaupt bei Facebook? Ich kann nur sagen, wie es bei mir war. Meine Vorträge wurden gebucht von 8 DAX 30 Konzerne. Meine Unternehmer, die mich buchen, alles Mittelstand mit bis zu 50, 200 Mitarbeitern, auch Solopreneure, die buchen mich alle über Facebook. Die sind schon irgendwie da. So. Und vielleicht nochmal eins zu rufen mit den DAX 30 Konzernen, weil dieses Beispiel so deutlich wird. Es gibt ja ganz viele, die sagen, ja, die Entscheider von DAX 30 Konzernen, die findest du nicht bei Facebook. Das mag vielleicht sein, aber weißt du, wer bei Facebook ist? Die Leute, die verantwortlich sind für die Events, die DAX 30 Konzerne machen, zum Beispiel die Eventmanagerin oder die Mitarbeiter von irgendwelchen Eventagenturen, die DAX 30 Konzerne dann beauftragen. Und diese eine Mitarbeiterin, die geht dann zum Entscheider, zum Vorstand oder wem auch immer von diesen DAX 30 Konzernen und sagt, hier, wir haben hier irgendwie, wir machen hier Jahresauftragsveranstaltung und wir würden gern als Speaker vorschlagen, hier den Steve Krüger, der war auf irgendwelchen Bergen, der kann uns ja was zum Thema Teamgeist erzählen und dann nickt der Vorstand das nur noch ab. Mhm. So, was ich damit sagen will, ist, ich glaube an Kontinuität und ich glaube an Intensität. Heißt, wenn ich mich auf den Weg mache und will einen Kanal bespielen und will es meinetwegen selber machen, weil ich die Sichtbarkeit da reingeben möchte, zum Beispiel, dann muss ich mir die Frage stellen, auf welchen Kanal bringt es mir langfristig Spaß, kontinuierlich mit einer hohen Frequenz wertvollen Content zu produzieren. So, Beispiel. Ja. Wenn ich sage, ich bin gut im Schreiben. So, da muss man sich ja die Frage stellen, mache ich irgendwie einen Blog, weil Schreiben fällt mir total leicht. Ja, wenn ich jetzt sage, mir bringt es total Spaß, Videos zu produzieren, dann muss ich mir die Frage stellen, soll ich mich vielleicht auf YouTube konzentrieren und da alles ausreizen, was geht. Wenn ich zum Beispiel feststelle, ich habe Bock, irgendwie Podcasts aufzunehmen, dann vielleicht die Frage, ob ich da vielleicht Vollgas reingebe, weil es auch ein Branding, das weißt du ja besser als ich, ein Branding funktioniert ja nicht, weil ich mir montags Gedanken darüber mache und gebe 5 Tage Vollgas, sondern ein Branding funktioniert ja über Kontinuität.
Das ist korrekt.
Also die Frage ist,
es geht vor allem, glaube ich, oder es geht vor allem um das intelligente Verknüpfen, ne, der Kanäle. Also sprich, gerade wenn ja, ich teile da auch komplett deine Meinung, wenn jemand Budget ohne Ende hat, ne, ein CEO, ein ehemaliger von Coca-Cola hat mal gesagt, early to bed, early to rise, work like hell and advertise, das ist die Erfolgsformel schlechthin für erfolgreiches Marketing. Das ist natürlich Quatsch, ne, das ist eine kühne Behauptung, weil letztendlich wer von uns hat letztendlich das Budget, das Werbebudget von Coca-Cola. Das ist natürlich Quatsch. Wir müssen ja letztendlich irgendwo auf dem Boden bleiben und überlegen, okay, was ist intelligent im Marketing, was macht Sinn? Und da geht es darum, sich zu fokussieren auf bestimmte Kanäle, wie du es auch gerade schon gesagt hast, und diese Kanäle dann nachher intelligent in einen integrierten Wirkungszusammenhang zu bringen. Mhm. Ne? Und das ist, glaube ich, das Erfolgskonzept, also sprich nach der Formel 1 plus 1 gleich 2 plus x exponentielle Werbewirkung zu erreichen mit der Kombination von fokussierten Kanälen. Ne? Und ja, du bist ja das beste Beispiel dafür, dass das funktioniert. Mhm. Ne? Mhm.
Genau.
Ja, schön. Das ist sehr, sehr spannend. Ich könnte mich auch noch Stunden länger mit dir darüber unterhalten, aber ich glaube, wir müssen mal so ein bisschen zum Ende kommen. Von der Zeit her mega, mega, mega spannend, kann ich nur sagen. Ich würde gerne noch eine Frage stellen, und zwar, welche drei Tipps kannst du unseren Hörer nochmal bezogen auf ein erfolgreiches Personal Branding mitgeben, wenn du jetzt mal alles, was du so erzählt hast, nochmal Revue passieren lässt und nochmal ganz konkret zusammenfassen müsstest, ja, welches sind so die drei wichtigsten konkreten Dinge, die du jetzt den Hörern nochmal mitgeben möchtest?
Also als erstes Mehrwert liefern als Personal Brand. Die Frage ist, auf welche Frage bist du die Antwort? Das zweite ist, mutig sein. Mutig sein heißt, auch mal mit Postings rausgehen, wo du vor den Impuls hast, ey, kann ich das so posten? Das sind meiner Erfahrung nach die Postings, die das Potenzial haben, auch durch eine organische Reichweite sehr häufig geteilt zu werden. Also mutig sein. Und wenn du das nächste Mal den Impuls hast, kann ich das so posten, gerade dann vielleicht das Posten mutig sein. Und das dritte ist, so mein Learning, ey, mach das in deinem Style. Mach es in deinem Style und schau, dass du irgendwie das, was dich als Person ausmacht, mit deinem Sein, mit deiner Sprache, mit deiner Haltung, mit deiner Interpretation der Welt und des Lebens, dass du einfach dich mit deinem ganz, dass du diesen Style freilegst und damit rausgehst. Weil dein ganz persönlicher Style ist das, was dich einzigartig macht und dich unter vielen auch in die Sichtbarkeit bringt.
Vielen Dank, Steve.
Gerne.
War sehr, sehr toll mit dir. Wir haben noch 5 Fragen zum Schluss, die wir immer jedem Interviewgast hier stellen. Die würde ich natürlich dir auch gerne stellen. Ganz spontan darauf antworten. Meer oder Berge?
Berge?
Ja, was für eine blöde Frage, ne? wenn wir uns an der Bar treffen, Wein oder Bier?
Alkoholfreies Weizenbier.
Alkoholfreies Weizenbier. Trinke ich auch sehr gerne.
Ja, das heißt, ich bin am Geburtstag von meinem Sohn, am 1. April. Am Geburtstag von meinem Bruder, am 1. April 2019, bin ich morgens aufgewacht und dachte, ey, Alkohol trinken bringt mich irgendwie nicht weiter, obwohl ich vorher ein riesen Fan war von Hefeweizen trinken, gerne 4-5 Mal die Woche, 2-3 Stück am Abend. Und dann dachte ich irgendwie, ey, das bringt mich irgendwie nicht weiter in meiner Entwicklung. Und dann habe ich von einem auf den anderen gesagt, ich mache es nicht mehr, und seitdem trinke ich kein Alkohol.
Okay, klare Entscheidung. Gibt es irgendeine Sache, mit der du dich gerne so richtig gut auskennen würdest?
Also wofür, was mich parallel immer begleitet, ist so das Thema Spiritualität, weil ich davon überzeugt bin, dass umso mehr Spiritualität auch in das Leben eines Unternehmers kommt, umso bessere Entscheidungen triffst du auch. Dein Unternehmen.
Okay, da würdest du dich gerne mehr mit auseinandersetzen, mehr Knowledge bekommen, was das Thema angeht. Mhm. Okay. Dein größtes Vorbild?
Na, also tue ich mir ein bisschen schwer mit der Frage, weil das so alles so reduziert auf eine Person und Vorbild. Der Begriff, den ich da besser nehmen kann, ist Orientierung.
Ja.
So, Orientierung, Für mich ist es so, dass ich kann das schwer in einer Person fassen, meine Orientierung. Ich schaue mir immer so verschiedene Menschen an, die in einem gewissen Teilbereich einfach für mich persönlich sehr, sehr wertvoll sind. Ob es jetzt das Thema Spiritualität ist, ob das das Thema Unternehmertum ist oder auch kleine Disziplinen. Deswegen, also ich habe da mehrere Sachen. Manchmal lese ich auch Sachen, wo ich hinterher gar nicht mehr weiß, von wem das ist. Aber was ist jetzt die Botschaft? Die Botschaft ist, ich glaube, dass der richtige Lehrer in das Leben eines Schülers tritt, wenn der Schüler soweit ist.
Okay. Letzte Frage, Steve. Der Schlüssel zum Glücklichsein. Gibt es den für dich?
Ja, Dankbarkeit. Dankbarkeit für das, was ist.
Ja, ich glaube, wir können alle dankbar sein in der jetzigen Situation, wenn es uns gut geht, wenn wir gesund sind, wenn wir von netten, lieben Menschen umgeben sind. Und wie gesagt, auch das teile ich natürlich mit dir. Steve, herzlichen Dank nochmal, dass du hier bei mir im Interview warst. Liebe Hörer da draußen, ihr könnt natürlich jederzeit eine Mail schreiben an info@branding-camp.de, wenn ihr Fragen habt. Ich werde die natürlich an den lieben Steve weiterleiten und ich bin mir sicher, dass der Steve sie beantworten wird. Und weitere Infos gibt es natürlich auf www.branding-camp.de zu den Themen Personal Branding, Corporate Branding und Employer Branding. Und ja, ich hoffe, dass wir viele von euch in Weißenburg sehen. Es gibt leider nur noch ein paar Tickets, lieber Steve. Ich glaube noch irgendwie so 10 Tickets oder sowas, ne? Sind für den UC-Unternehmerkongress.
Ja, 10 oder 9 Tickets, genau. Ja.
10 oder 9 Tickets. Das heißt also, liebe Hörer, wenn ihr jetzt euch melden wollt noch und anmelden wollt zum UC-Unternehmerkongress in Weißenburg am 21. November, dann schreibt mir bitte schnellstmöglich eine E-Mail und ich kann euch jetzt garantieren, wenn ihr jetzt euch meldet, heute noch bekommt ihr von mir ein Ticket gratis. Ich verlose unter allen Hörern ein Ticket und ja, dann freuen wir uns, dich oder viele von euch, zumindest mal bis zu 10, in Weißenburg persönlich zu treffen.
Alles klar. Danke ja. Dir.
Danke, Steve. Bis dahin. Und tschüss.
Ciao. Ciao.
Ciao. Ciao.